Wie dramatisch kann sowas noch sein, wenn es um nichts mehr geht für die Fortuna? Fußball ist so ein geiler Sport, einfach nur. Ich kann es Ihnen wirklich nur sagen.
Rot und Schweiß, der Fortuna-Podcast.
Der Fortuna-Podcast.
Da sind wir wieder zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Rot und Schweiß, weiter präsentiert von den Stadtwerken. Und Chris Weber ist bei mir. Chris ist in Ordnung, glaube ich. Wir kennen uns ja auch schon lange genug.
Genau, als definitiv,
das,
gerne.
Sagen darf. Erstmal sehr schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Chris, du bist, man hört es, finde ich, ab und zu noch ein ganz kleines bisschen raus. Du bist Saarländer. Du bist 1983 in Saarbrücken geboren, ne?
Genau.
Ist ja, ich glaube, man kann so sagen, eine beschauliche Stadt da unten, direkt an der Grenze. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es da gewesen, groß zu werden?
Och, sehr, sehr schön. Also ich hatte eine sehr schöne und behütete Kindheit, komme echt aus einem kleinen Dörfchen, sage ich jetzt einfach mal.
Also nicht direkt aus Saarbrücken?
Nee, nicht direkt aus Saarbrücken. Emmersweiler heißt das Örtchen, gehört zur Gemeinde Großrosseln. Von meiner Seite aus liebe Grüße dahin, falls das jemand von da hören sollte. Und habe mich da wirklich extrem wohl gefühlt. Also bin meine ganze Kindheit über in dem Dorf auch aufgewachsen, im gleichen Haus auch, also in meinem Elternhaus, in dem ich geboren wurde. Und wie gesagt, beschaulich, idyllisch, da ist die Welt noch in Ordnung, sage ich jetzt mal. Und generell muss ich sagen, wenn ich zurückdenke, hatte ich schon eine sehr, sehr schöne Kindheit, ne? Also es ging tatsächlich in meiner Kindheit eigentlich nur um Schule und anschließend Turnister in die Ecke und raus zum Fußballspielen. Und von daher blicke ich gerne zurück und denke auch gerne an die Zeit zurück in meiner Heimat.
Nur Fußball oder hast du auch anderen Sport da gemacht als kleiner Steppke?
Nee, ich habe tatsächlich ein, zwei Mal ein paar andere Sachen ausprobiert, also wollte dann auch mal was anderes ausprobieren, war mal einen Tag im örtlichen Tischtennisverein angemeldet und habe auch mal eine Probestunde beim Judo gemacht, habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, mein Herz schlägt ausschließlich für den Fußball. Das Einzige, was mich noch so ein bisschen interessiert hatte, mein Patenonkel hat damals Tennis gespielt, da war ich ab und zu mal auf dem Tennisplatz auch, weil der direkt neben dem Fußballplatz dann auch war im Ort, und Tennis ist so ein bisschen das, ja, die Sportart gewesen, die ich ansonsten auch in meiner Freizeit, später im Laufe meiner Karriere, wenn ich dann in der Sommerpause mal ein paar Tage frei hatte und mal ein bisschen auf andere Gedanken kommen wollte, dann war das immer Tennis.
Ja, war ja so, als du so 6, 7 warst, war ja schon so Boris Becker, Steffi Graf, ne?
Genau,
war die
genau das, von denen, ne? Das waren die Hochzeiten, dementsprechend meine Eltern und auch meine Großeltern waren damals auch sehr tennisaffin, meine Oma war ein großer Boris Becker-Fan. Und dementsprechend haben wir auch zu Hause viel, viel Tennis geguckt. Und ist so ein bisschen auch die Sportart, die mich dann neben dem Fußball begleitet hat. Und heutzutage spiele ich auch, wenn ich Sport mache, was wegen meines Knies leider nicht mehr so gut geht, ist es dann wirklich das, was momentan so ein bisschen Trendsportart ist, das Paddeltennis. Und ja, da bin ich sogar, by the way, hier in einem Verein bei der TG Nord mittlerweile angemeldet und versuche.
Die haben eine ganz neue Anlage da gebaut.
Genau,
ne?
Die haben eine neue Anlage gebaut mit 2 Paddeltennisplätzen und da bin ich mittlerweile angemeldet und versuche so einmal die Woche tatsächlich mit 3, 4 Jungs dann eine Runde Paddeltennis zu spielen und mich auch ein bisschen sportlich zu betätigen.
Das macht Spaß, glaube ich, ne?
Das macht extrem Spaß, ist echt, kann ich jedem nur empfehlen, ist eine rasante Sportart, ist eine Sportart, die man zu viert spielt und ein bisschen was anderes als Fußball, ne? Ich mag es total gerne, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, ist leicht zu lernen und man hat viel Spaß, ist actionreich, macht richtig Spaß.
Prägt eigentlich die Nähe zu Frankreich, prägt das einen da schon, wenn man da so groß wird, so grenznah?
Ja, also ich sag mal so, grundsätzlich ist es schon so, dass die Gegend sehr frankophil ist. Also wir haben wirklich, mein Elternhaus steht 500 Meter von der Grenze entfernt. Und bei uns ist es tatsächlich dann so gewesen, dass wir sonntags rübergefahren sind nach Frankreich und uns da echt ein frisches Baguette dann auch geholt haben, ne? Und leider ist mein Französisch nicht ganz so gut, obwohl ich schon ja auch in der Grundschule Französisch hatte damals. Dementsprechend würde ich das gerne noch mal ein bisschen auffrischen. Manchmal kann ich es natürlich auch nutzen. Wir haben jetzt mit Nicolas beispielsweise einen französischen Spieler, wo ich immer versuche, mit meinem Schulfranzösisch so ein bisschen wieder reinzukommen und das aufzufrischen. Aber generell ist es halt so, dass in der Grenzregion leider die ganzen Franzosen auch sehr, sehr gut Deutsch immer gesprochen haben. Und mein Französisch dann nicht so gut war und ich mich dann aufs Deutsche besinnt habe und mit der Baguette-Verkäuferin dann meistens auch auf Deutsch gesprochen habe.
Ja, verstehe. Obwohl man ja, wenn man es in der Grundschule schon hat, eigentlich, ne, ist das ja, tut man es ja leichter damit, das dann zu lernen schon, ne? Aber war nicht so da. Sprachen nicht so?
Es geht. Also mittlerweile Englisch, glaube ich, sehr, sehr gut. In Wort und Schrift, glaube ich, ist schon mittlerweile sehr, sehr gut, weil es auch einfach im täglichen Gebrauch ist. Und Ich hatte ja eine Zeit auch im Ausland, ein Jahr in Griechenland gelebt und dementsprechend versucht, ein bisschen Griechisch zu lernen, aber mich da erstmal mit Englisch über Wasser gehalten. Und da war es dann teilweise sogar so, dass ich nach dem einen Jahr Griechenland sogar ja Englisch geträumt habe teilweise, Ach, weil ich den ganzen Tag einfach nur Englisch gesprochen habe, dass das dann schon so übergegangen ist, auch in den Kopf hinein tatsächlich. Ja, Französisch ist mir ein bisschen schwerer gefallen, finde ich vom Gesamtaufbau auch ein bisschen ja, komplizierter einfach. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wenn ich zuhöre, also Klaus beispielsweise spricht ja auch fließend Französisch, Klaus Allofs, wenn ich zuhöre, ist es schon so, dass ich sehr, sehr viel verstehe, ne? Und ich traue mir es eigentlich auch zu, also ich bin da nicht so reserviert, dass ich mich nicht trauen würde zu sprechen. Ich habe da kein Problem mit Fehler zu machen. Ja, aber die Problematik ist, dass es halt nicht so oft den passenden Anlass gibt, um tatsächlich Französisch zu sprechen.
Ich hatte Französisch von der 9 bis zur 10. Okay. Da habe ich schnell abgewählt.
Ich wollte gerade sagen, aber wahrscheinlich dann auch abgewählt.
Auf jeden Fall. Es war nicht meine Sprache, überhaupt nicht. Ja. So, pass auf. Was ist Kappessuppe und was ist Dibbelabbes?
Ja, lustig, dass du das fragst, weil ja, die saarländische Sprache, du hast es eben ja, glaube ich, gesagt, man hört es, ich hoffe es, man hört es nicht mehr so raus.
Ganz, ganz bisschen hört man es.
Manchmal hört man es noch, tatsächlich. Und es ist eigentlich, ja, das ist ein ganz lustiges Anekdötchen, wenn ich zu Hause mit meinen Eltern telefoniere, dann ist es tatsächlich so, dass das die einzige Zeit ist, wo ich tatsächlich in das Saarländische wieder zurückfalle. Und meine große Tochter findet das so süß und möchte immer, dass ich ihr das beibringe. Für sie ist das wie eine andere Sprache quasi. Und sie sagt mir auch immer, bring mir nochmal saarländische Wörter bei. Und da ist natürlich Dibbelabbes eins der gängigsten Wörter, was es gibt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß selber gar nicht genau, was es ist. Ja, so. Obwohl man das Wort so häufig benutzt und jeder kennt es auch. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es ist.
Es ist wohl man kann es wohl
ist
essen.
Ein Eintopf, ne? Also es ist so ein Eintopf, genau, es ist ein Eintopf. Aber ich wüsste jetzt nicht genau, was die Zutaten dann tatsächlich
sind. Also ist jetzt nicht so, dass die Oma das immer früher gemacht hat. Nee, gesagt, nee. Junge, es gibt Dibbelabbes heute.
Nee, es gibt so ein paar andere ja, Gerichte, die aber jetzt nicht traditionell saarländisch sind. Aber es gibt so ein paar Gerichte, die ich quasi aus der Küche meiner Mutter entlehnt habe und die ich jetzt meinen Kindern auch koche, um so ein bisschen saarländische Traditionen halt mitzugeben.
Ist aber sehr deftig, die Küche.
Ja, ne? Genau, sehr deftig. Am liebsten immer alles in Butter angebraten. Deswegen ist es auch für mich in der Sommerpause nie so empfehlenswert gewesen, nach Hause zu kommen, wenn die Mama dann gekocht hat. Ja, deswegen ist nicht unbedingt sportlergerecht.
Würde man dich denn verstehen, wenn man zuhören würde, wenn du telefonierst mit deiner Mama?
Ich glaube nein. Ich glaube nein. Also wir hatten, als wir dann das erste Mal gemeinsam Weihnachten gefeiert haben, also mit der Familie meiner Frau und dann meine Eltern und ihre Eltern am Tisch saßen und man abends dann sich unterhalten hat, dann war es tatsächlich öfter so, dass die Schwiegereltern nachfragen mussten, Entschuldigung, was hast du gerade gesagt? Und ich musste es dann mehr oder weniger auf Hochdeutsch nochmal übersetzen. Also es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ich merke es halt jetzt selber auch, wenn ich dann in die Heimat komme und die Leute dann in der Sprache sprechen, sind schon einige Wörter, die man halt einfach ja, nicht identifizieren kann. Das macht es ein bisschen komplizierter.
Kommen wir zu deiner Fußballerkarriere. Du hast angefangen bei einem kleinen Verein, wie ja fast jeder es so macht, SV Nassweiler hieß der Verein. Und dann bist du irgendwann nach ein paar weiteren Stationen dann beim 1. FC Saarbrücken gelandet. Ich glaube, da führt dann auch, wenn man Talent hat, am 1. FC Saarbrücken kein Weg vorbei im Saarland, ne?
Ja, damals war es noch so. Ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen ja, anders geworden oder zwischenzeitlich war es zumindest eine Zeit lang anders. Da war erst FC Kaiserslautern dann auch sehr aktiv.
Tatsächlich da schon reingestrahlt.
Auch, genau, ja. Auch aktiv im saarländischen Markt. Ja, und dann gab es mal eine Zeit, da sind viele Jungs dann auch tatsächlich ja, über die Landesgrenzen hinaus aus dem Saarland rausgegangen. Ne? Borussia Mönchengladbach war mal eine Zeit lang sehr affin mit saarländischen Spielern, weil die mit Uli Sude einen Scout hatten, der auch lange Jahre im Saarland gearbeitet hat, der auch jetzt noch für Borussia Mönchengladbach aktiv ist, den ich ab und zu noch in den Stadien in Deutschland und in Europa treffe. Und dementsprechend gab es dann ja so unterschiedliche Phasen innerhalb des Saarlandes. Aber generell ist Saarbrücken natürlich der Verein, der die Talente im Saarland anzieht und im Normalfall auch so die erste Anlaufstation ist für talentiertere Spieler im Saarland.
Weißt du noch, wie das war, dass die auf dich aufmerksam geworden sind?
Ja, es gab tatsächlich einen Scout, der mich bei einem Hallenturnier entdeckt hat, wenn man das so sagen darf. Und daraufhin hat er mich angesprochen und gefragt, ob ich zum 1. FC Saarbrücken kommen möchte.
Aber ist ja eigentlich komisch, oder? Weil, ich sag mal, im Hallenturnier kann man ja jetzt nicht wirklich erkennen, Position, wo ist er vielleicht gut, weil das spielt ja im Grunde fast jede Position im Hallenturnier.
Ja, das stimmt. Aber ich war wohl so auffällig gut, dass er das Talent direkt erkannt hat.
War es denn so, dass du auch tatsächlich dann direkt als Verteidiger eingeordnet wurdest?
Ja, also ich bin ja von einer ganz alten Spezies, jetzt fühle ich mich auch schon fast alt. Ich war ja tatsächlich, meine Paradeposition war Libero.
Ah ja.
Also ich war, habe auch sogar im Seniorenbereich dann meine ersten Schritte als Libero damals.
Das gab es dann noch, ja.
In der Zweitvertretung vom 1. FC Saarbrücken gemacht. Mit 16 oder 17 Jahren haben sie mich dann hochgezogen. Die damalige Oberligamannschaft, was zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, vierte oder fünfte Liga war sogar schon. Und da habe ich meine ersten Schritte tatsächlich dann als Libero gemacht und musste mich dann irgendwann im Profibereich dann entscheiden, weil es kaum noch eine Mannschaft gab, die im Profibereich mit Libero gespielt hat. Und so bin ich dann am Anfang meiner Karriere so ein bisschen gependelt zwischen der Rechtsverteidiger- und rechten Mittelfeldposition. Habe sogar mal ein halbes Jahr bei Greuther Fürth dann Innenverteidiger gespielt, trotz meiner geringen Größe und meiner Kopfballschwäche, die ich durchaus zugeben muss, habe ich einige Spiele dann tatsächlich als Innenverteidiger auch gemacht. Aber im Lizenzbereich waren dann die ersten Schritte sogar als rechter Mittelfeldspieler.
Mit 17 hast du schon debütiert, ne?
Genau.
Damals bei Saarbrücken. Hat sich das so ein bisschen angedeutet, dass das auf dich zukommt, dann auch schon in diesem jungen Alter, oder kam das dann doch sehr überraschend?
Ja, ich glaube, es kam schon überraschend. Also damals war es nicht so häufig, dass 17-Jährige schon ihr Debüt in der zweiten Liga feiern konnten. Ich glaube, heutzutage ist der internationale und auch nationale Talentemarkt schon so ein bisschen gläserner geworden und die Top-Talente machen frühzeitig auf sich aufmerksam. Damals war das eigentlich eher selten, dass ein 17-Jähriger in der zweiten Liga gespielt hat. Und bei mir war es eigentlich so, ich galt schon beim 1. FC Saarbrücken als eines der größeren oder auch größten Talente. Nichtsdestotrotz hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell gehen würde. Also es war bei mir tatsächlich so, dass ich dann von der B-Jugend in die A-Jugend überspringen konnte, konnte direkt A-Jugend spielen, habe da auf mich aufmerksam gemacht, wurde dann im gleichen Jahr als, glaube ich, ja noch B-Jugendspieler schon in die zweite Mannschaft schon hochgezogen, durfte dann schon in der Oberliga mein Debüt geben, was damals auch eine ambitionierte Liga damals war, mit vielen zumindest Teilprofis, die das teilprofessionell gemacht haben. Und danach ging es halt extrem schnell, weil ich auch da gute Leistungen gezeigt habe und ja, war dann ruckzuck oben bei den Profis dabei. Fühlte mich anfangs extrem überfordert, muss ich ehrlich sagen. Also hatte bei weitem nicht das Gefühl, dass ich da mithalten konnte vom Niveau, der Intensität und der Qualität auch her. Saß dann aber recht schnell auch das erste Mal dann auf der Bank bei den Profis und musste mich auch nicht so lange gedulden, bis ich dann das erste Mal tatsächlich dann direkt ins kalte Wasser geworfen wurde und eingewechselt wurde.
Und ich glaube, nur so kann man dann auch dieses Niveau erreichen, ne? durch die Spiele und das tägliche Training dann eben mit den Stärkeren oder mit den Profis eben. Ne?
Genau. Also ich hatte das Glück, wie gesagt, dass ich oftmals in meinem Leben oder in meiner Karriere im Jugendbereich oftmals mit Älteren zusammengespielt habe und mich immer schon früh mit Besseren messen durfte. Und dementsprechend auch, sage ich mal, eins meiner Talente war, dass ich relativ schnell adaptieren konnte. Also bezogen auf den Profibereich war es tatsächlich so, ich habe gemerkt, okay, das Niveau habe ich bei weitem noch nicht. Habe aber auch gemerkt, ich kann mich schnell adaptieren und konnte mich schnell dem Niveau annähern. Und ich glaube, das war generell im Laufe meiner Karriere immer eine Stärke, dass ich A, sehr wandlungsfähig war und generell sehr polyvalent war und schnell Dinge annehmen konnte und dass ich halt das Niveau relativ gut adaptieren konnte. Also wenn ich mit besseren Mitspielern gespielt habe, habe ich mich schnell dem Niveau angenähert.
Ihr seid dann abgestiegen mit Saarbrücken und du bist weggegangen mit 19 nach Fürth dann schon. Ist ja dann schon auch ein Schritt in diesen jungen Jahren, ne? diesen Schritt zu wagen. Würdest du sagen, das hat deine Karriere dann schon auch geprägt, dieser Schritt?
Ja, also die Karriere hat es definitiv geprägt, weil ich eine sehr, sehr gute und auch schöne Zeit bei Greuther Fürth hatte. War insgesamt 4 Jahre da, habe mich zu jeder Zeit auch extrem wohl gefühlt da. Aber ich glaube, das Wichtigste war für mich, dass ich mich als Mensch brutal weiterentwickelt habe zu der Zeit. Also wie du richtig sagtest, ich bin dann mit knapp 19 dahin gewechselt. Bis ich 18 war, habe ich zu Hause gelebt. War, ja, ich sag mal, was das betrifft, war ich sehr verwöhnt. Also musste nie großartig im Haushalt mit anpacken, musste keine Wäsche machen, musste nicht bügeln, musste nicht kochen. Und von heute auf morgen war es dann tatsächlich so, als dieser Wechsel feststand, dass ich eines Tages dann zum Trainingsauftakt nach Fürth gefahren bin und vom einen auf den anderen Tag halt alleine war. Alleine in der Wohnung, mich alleine um alles kümmern musste, alleine Ordnung halten musste. Und das hat mich als Mensch sehr, sehr geprägt. Und auch da habe ich gemerkt, dass diese Adaptionsfähigkeit auch im privaten Leben da ist. Ich habe das, glaube ich, sehr, sehr schnell gut hinbekommen. Also ich konnte mir zum damaligen Zeitpunkt gar nicht vorstellen, wie es ist, ohne die Familie zu sein. Bin generell ein Familienmensch. Und dann habe ich halt ja von heute auf morgen das erste Mal wirklich auf eigenen Beinen stehen müssen, was mich, glaube ich, so in meiner Entwicklung als Mensch sehr, sehr vorangebracht hat. Und auch meine Kochkünste haben sich sehr schnell und sehr stetig dann entwickelt, die zu Beginn wirklich dann bei Tiefkühlprodukten lag und sich dann aber schnell in den richtigen, in die richtige Richtung entwickelt haben.
Also mittlerweile kochst du und kochst auch gerne?
Ja, ich koche gerne. Ich koche mittlerweile auch für meine Kinder teilweise. Koche gerne, esse auch gerne, muss man auch sagen. Und ist mittlerweile schon was ich sehr, sehr gerne mache.
Du hattest auch eine gute Zeit in Fürth, bist dann aber irgendwann zum MSV Duisburg gewechselt und hattest da eine, kann man sagen, noch bessere Zeit sportlich gesehen. Du hast da 120 Spiele gemacht, bist auch mit dem Verein aufgestiegen. Zum einen,
da muss ich kurz einhaken.
Bist du nicht mit denen aufgestiegen?
Also doch bin ich, ja. Aber 120 Spiele habe ich für Fürth gemacht.
Ah, Entschuldigung.
Und bin dann zum MSV Duisburg
richtig,
gewechselt.
Richtig, so
genau.
Ist es gewesen.
Ich war 4 Jahre bei Fürth,
gebracht.
Habe sehr, sehr viel gespielt in Fürth auch, was für meine Entwicklung als Spieler sehr, sehr wichtig war. Und habe dann den Schritt zum MSV Duisburg rüber gemacht, wo ich aber dann insgesamt nur 2 Jahre war. Aber das mit dem Aufstieg hast du korrekt wiedergegeben. Ja. Das war meine erfolgreichste Zeit dann.
Was hat denn da so gepasst in Duisburg so gut?
Was hat gepasst? Ich glaube, wir hatten einfach eine individuell brutal stark besetzte Mannschaft. Also wir hatten wirklich, MSV Duisburg war damals relativ finanzstark mit dem damaligen Präsidenten, hat sehr, sehr hohe Ambitionen gehabt und haben zum damaligen Zeitpunkt wirklich so mehr oder weniger die besten Spieler aus der zweiten Liga zusammengekauft, wenn man das so sagen darf. Also wir haben mit Mo Itrissou, mit Ivo Krilic, mit Youssef Mokhtari, Clement Lavrić, Markus Daun, also hatten echt eine sehr gute und talentierte, aber auch sehr erfahrene Mannschaft. Und da war ich echt teilweise einer der Jüngsten zum damaligen Zeitpunkt mit knapp 24, gerade auch in der Startelf, also hatten eine sehr erfahrene Truppe. Und ich glaube, wir haben das damals mit unserer individuellen Qualität dann wirklich geschafft, den Aufstieg dann auch damals zu realisieren.
Und als ihr dann aufgestiegen seid, hast du aber in der ersten Liga nicht mehr so viele Spiele gemacht, ne? Ich glaube, es waren 11,
genau,
wenn ich das richtig im Kopf habe. War das für dich der erste sportliche Rückschlag? Weil wir haben ja gerade gehört, es ging ja eigentlich die ganze Zeit wirklich steil bergauf. Oder hast du das gar nicht so gesehen als Rückschlag?
Doch, definitiv. Also ich habe es als Rückschlag gesehen, war auch schon enttäuscht darüber, dass mir dieser Schritt in die erste Liga nicht so gelungen ist. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Wir sind auch in dem Jahr direkt wieder abgestiegen, hatten auch keine, sage ich mal, wirkliche Bundesligamannschaft, die so konkurrenzfähig war, dass wir hätten in der Liga bleiben müssen. Es wurde damals ein neuer Konkurrent verpflichtet, ein talentierter Spieler, ich glaube vom PSV Eindhoven kam er damals, Michael Lamey, der dann vom Trainer bevorzugt wurde. Und es war es tatsächlich das erste Mal dann so, dass ich eher eine untergeordnete Rolle spielte. Also wie du es eben gesagt hast, 120 Spiele in Fürth in 4 Jahren, sind 30 Spiele im Schnitt. In Saarbrücken hatte ich damals, glaube ich, 17, 18 Spiele als sehr, sehr junger Spieler schon gemacht, war also auch schon auf dem Weg zur Stammkraft. Und das war das erste Mal so, dass ich die nicht so schönen Zeiten erleben musste, viel auf der Bank gesessen habe, selten eingewechselt worden bin. Und das war das erste Mal tatsächlich so, ein Rückschlag, wo ich auch nicht so richtig mit umzugehen wusste, ne? Also ich kannte es nur, Stammspieler zu sein, angesehen zu sein in der Mannschaft. Man definiert sich ja auch so ein Stück weit darüber, wie viel man spielt. Das ist so die Wertschätzung, die man halt auch innerhalb des Vereins und vom Trainer bekommt. Wie viel Spielzeit bekommst du? Und das war das erste Mal dann so, dass es weniger war. Und in die Zeit fiel auch das erste Mal dann eine Muskelverletzung, was ich auch noch nie hatte. Und da habe ich halt auch so gemerkt, dass so das Mentale mit dem Körperlichen dann auch wirklich einhergeht. Ne?
Also hat sich das runtergezogen auch?
Genau, ne? Das hat mich definitiv runtergezogen. Sonst kannte ich es eigentlich im Privatleben nur, dass ich schlecht gelaunt war, wenn ich nach Hause gekommen bin und verloren hatte. Jetzt war es am Wochenende so, dass ich nach Hause gekommen bin und schlechte Laune hatte, weil ich halt gar nicht gespielt hatte. Ne? Und das war tatsächlich das erste Mal, wo ich so einen sportlichen Rückschlag erleiden musste.
Du hast gerade gesagt, ihr seid abgestiegen wieder mit dem MSV und du bist dann weggegangen. Und zwar bist du zu Larissa gegangen, nach Griechenland.
Genau. Also
wie kommt man da drauf?
Ja, zum damaligen Zeitpunkt war es dann tatsächlich so, dass ich hatte wenig gespielt, dementsprechend auch nicht so einen großen Markt. Für mich war eigentlich klar, ich wollte ungern zurück in die zweite Liga. Da hatte ich jetzt 5, 6 Jahre, sage ich mal, meine Spuren hinterlassen und hatte halt noch das Thema erste Liga so ein bisschen offen und hatte meinem Berater damals auch mitgeteilt, dass mein Ziel ist, in der ersten Liga zu bleiben. Hatte dann auch ein Angebot damals von Energie Cottbus, die damals den jugoslawischen Trainer hatten. Bojan Prasnica war, glaube ich, der Name, der Interesse signalisiert hatte. Und für mich war das Ziel ganz klar, in der Bundesliga zu bleiben. Da gab es Gespräche und da wurde auch avisiert, dass es ja zum Vertragsabschluss kommen soll. Und darauf hatte ich mich halt auch eingelassen, hatte dementsprechend die Angebote aus der zweiten Liga abgesagt, hatte darauf gehofft, dass das Bundesliga-Angebot von Energie Cottbus zustande kam. Und dann war es aber so, dass eine Woche bevor Trainingsauftakt dann war, eine Absage aus Cottbus kam und ich quasi ohne ein Angebot in der zweiten Liga dastand. In der Bundesliga, wie gesagt, war das Interesse eher gering. Und ich stand halt das erste Mal mehr oder weniger da und hatte in Aussicht, dass ich ab dem 1.7. vertragslos bin. Und ich bin jemand, der generell ja sehr auf Sicherheit bedacht ist, also in allen Lebensbereichen eher konservativ unterwegs ist. Ja, und hatte natürlich dann so gewisse Zukunftsängste das erste Mal und habe dann meinen Berater beauftragt, nochmal ja, sich umzuhören und zu schauen, was es denn für andere Optionen und Alternativen geben könnte. Und eine Woche später kam er dann und hatte dann ein Angebot aus Griechenland. Und ich habe gesagt, ja, ich habe keine Alternative, dementsprechend würde ich es mir gerne mal anhören. Bin ein offener Mensch, könnte mir ein Auslandsabenteuer auch vorstellen, warum nicht? Und dann sind wir da hingeflogen und war auch attraktiv so auf den ersten Blick. Der Verein hatte sich extrem bemüht, hatte auch ein schönes Hotel gebucht, hatte gute Gespräche mit dem Trainer und dem Präsidenten. War ein finanziell attraktives Angebot, muss man auch dazu sagen. Und dementsprechend habe ich es in Erwägung gezogen. Und sie waren aber tatsächlich so dahinter, dass sie gesagt haben, sie wollen mich gar nicht mehr zurückfliegen lassen, sondern wollten quasi mehr oder weniger, dass ich sofort meinen Vertrag unterschreibe und hier bleibe.
Und das Gepäck nachkommen lässt.
Genau, das Gepäck nachkommen lasse. So spontan war ich dann aber nicht, sondern habe gesagt, also ich würde es mir nochmal überlegen, würde aber erstmal nochmal nach Hause fliegen, das mit meiner damaligen Freundin besprechen, mit meiner Familie besprechen. Und würde es mir halt nochmal überlegen. Habe dann nochmal 2 Tage ins Land gehen lassen und habe mich dann dafür entschieden, weil es, wie gesagt, eine interessante Erfahrung war, auch mal zu erleben, als ausländischer Spieler in einer Mannschaft zu sein. Ich hatte es in der Vergangenheit natürlich immer erlebt, wenn ich mit den ausländischen Spielern zu tun hatte, dass der ein oder andere sich besser integriert, der ein oder andere weniger. Und für mich war es einfach eine interessante Erfahrung. Und so kam das Auslandsabenteuer Larissa zustande. Und rückblickend muss ich sagen, war es auch eine sehr, sehr schöne und gute Erfahrung. Also ich kann jedem nur empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren. Ne? Wobei ich halt sagen muss, meine Intention war grundsätzlich natürlich in Deutschland zu bleiben. Wie gesagt, Favorit wäre ein Engagement in der ersten Liga gewesen. Das ist damals nicht zustande gekommen und dann kam das Angebot aus Griechenland. Ich habe dann aber auch nach einem Jahr gemerkt, also die Erfahrung ist gut. Ich fühle mich auch grundsätzlich wohl, aber ich bin schon in meiner Mentalität grundsätzlich sehr, sehr deutsch. Und Griechenland ist dann natürlich schon so ein bisschen lockerer von der ganzen Herangehensweise, auch was die Professionalität innerhalb eines Vereins betrifft, was ja Pünktlichkeit und Organisationsfähigkeit generell betrifft. Und hatte dann schon nach einem Jahr, auch weil ich eine Fernbeziehung zu meiner Freundin damals geführt habe, ja schon die Intention, den Weg auch schnellstmöglich wieder zurück nach Deutschland zu finden, wenn es eine passende Option gegeben hätte.
Hat es ja.
Hat es. Es hat eine sehr passende Option gegeben.
Genau. Denn jetzt landen wir bei der Fortuna.
Genau.
Langsam,
genau.
Aber sicher. Wie ist denn da der Kontakt zustande gekommen?
Ja, es war damals so, dass das dann an meinen Berater herangetragen wurde, dass Fortuna auf der Position wohl sucht. Meine Frau kommt aus Duisburg. Ich habe in Duisburg lange Zeit gelebt. Dementsprechend war der Lebensmittelpunkt meiner Frau damals auch noch Duisburg. Und für mich erschien das natürlich dann sehr, sehr attraktiv. Ich wusste einiges über Fortuna, einige ehemalige Mitspieler, wie beispielsweise Olli Kajas, hatten damals bei Fortuna unter Vertrag gestanden, hatte also auch so eine gewisse ja, Affinität zum Verein, habe das verfolgt, war auch früher häufiger mal im Stadion, dann zu meinen Duisburger Zeiten. Also konnte mit dem Verein was anfangen und fand die Option natürlich sehr, sehr spannend und hatte meinen Berater dann gebeten, da nochmal hinterher zu gehen. Und dann kam es so, wie es im Fußball häufig ist, dass man sich mal zu einem Café trifft und sich einfach mal kennenlernt. Und ich glaube, wir hatten sowohl der Verein als auch ich hatten ein sehr, sehr gutes Gefühl von Anfang an. Und das Gespräch damals mit dem Wolf Werner, der ja mittlerweile leider verstorben ist, und mit Norbert Meyer, war sehr, sehr gut. Ich fand die Option spannend und habe natürlich dann ja, gerne das Angebot, das Fortuna mir gemacht hat, dann gerne angenommen und habe den Weg relativ schnell wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen gefunden.
Und hast dann von 2009 bis 2012 bei Fortuna gespielt, bist aufgestiegen mit der Truppe. Und also diese Mannschaft von damals hängt einfach ganz vielen Fans noch so extrem positiv im Kopf drin. Was hat diese Mannschaft so ausgezeichnet?
Ja, ich glaube, das war dann schon der Zusammenhalt oder einfach das, was generell im Verein zum damaligen Zeitpunkt passiert ist, ne? Ich glaube, der Verein war eine längere Zeit im Niemandsland, kann man fast sagen, verschwunden. Und der gesamte Verein und auch die Stadt haben nach Erfolg und nach Fußball und nach Fortuna gelechzt einfach, ne? Und Wolf Werner und Norbert Meyer hatten damals einfach, glaube ich, ein glückliches Händchen auch und haben wirklich aus den unterschiedlichen Vereinen ein paar Jungs zusammengepickt, die einfach super zusammengepasst haben, ne? Ich erinnere mich an Jojo Vandenberg oder an Olli Fink, die mit mir zusammen dann in dem Jahr gekommen sind, die ja lange Jahre auch hier dann ihre Knochen auch für den Verein hingehalten haben. Und generell war es einfach so, dass damals ja, wir sehr, sehr homogen waren. Jeder hatte Lust auf die Aufgabe. Es war für uns alle was Besonderes, für Fortuna in der zweiten Liga zu spielen. Und ich glaube, das hat jeder damals auf den Rängen in der Stadt gemerkt. Und es war für uns auch einfach eine besondere Zeit und war auch, ja, würde ich sagen, sogar die schönste Zeit dann bei Fortuna, weil einfach das Zusammengehörigkeitsgefühl so groß war. Die Erwartungen waren niedrig. Wir haben sie bei weitem übertroffen. Wir hatten einen super Teamgeist. Viele Freundschaften, die bis heute noch halten. Mit Finki bin ich eng, mit Jojo bin ich immer noch im Austausch. Martin Harnik ist ein guter Freund. Klaus Koster ist ja mein engster Vertrauter mittlerweile. Also damals ist einfach viel entstanden, weil einfach ja das Gesamtgefüge sehr, sehr gut gepasst hat.
Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und habe gefunden, deine Traumelf der Karriere,
Okay.
die du mal aufgestellt hast. Da hast du Jens Langenicke auch unter anderem mit reingewählt und hast eine schöne Anekdote erzählt, die ich mir absolut sofort vorstellen kann, dass als ihr zusammen in der U23 gespielt habt, der eine der Bad Cop und der andere der Good Cop gewesen ist. Ich glaube, man muss nicht lange überlegen, welche Position übernommen hat, richtig?
Ganz genau, ganz
Also
genau.
er war der Bad Cop, richtig?
Genau.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es war damals dann wirklich so. Jens und ich haben außerhalb des Platzes immer sehr, sehr gut harmoniert. Ich schätze Jens auch extrem, sowohl als Spieler als auch als Mensch. Und ja, wir haben außerhalb des Platzes immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt. Aber wie es halt auf dem Platz ist, ich war eine andere Persönlichkeit auf dem Platz als außerhalb, Jens auch. Ich glaube, damals gab es eine Generation von vielen Spielern, die auf dem Platz noch ein bisschen anders getickt hat halt als außerhalb des Platzes. Sascha Rösler ist da auch ein sehr, sehr gutes Beispiel.
Da kommen wir gleich noch zu.
Ja, und dementsprechend war es dann wirklich so, dass Jens, sobald er einen Fußballplatz betreten hat, einfach, ich möchte es mal diplomatisch ausdrücken, eine gewisse Negativität gehabt hat. Also er war generell immer sehr krantelig unterwegs auf dem Fußballplatz, sehr, sehr unzufrieden und die damalige Generation war dann schon ein bisschen anders und die haben sich dann immer gewundert, warum Jens so negativ ist, warum Jens ja immer was zu kritisieren hatte. Und ich war da als Typ einfach nochmal auf dem Platz eigentlich ähnlich, aber zum damaligen Zeitpunkt war es, glaube ich, einfach sinnvoller in der U23 ein paar positivere Vibes zu versprühen, sage ich jetzt einfach mal. Und so haben wir uns das dann ein bisschen aufgeteilt, dass Jens immer derjenige war, der draufgehauen hat und ich war hinterher derjenige, der die Jungs in den Arm genommen hat und wieder aufgebaut hat. Und das hat blendend funktioniert und das war nicht so abgesprochen, aber es hat sich einfach so ergeben aus der Zusammenarbeit heraus und ich glaube, wir hatten damals auch dann in der U23 einfach eine sehr, sehr gute Zeit, ne? Weil wir uns da echt gut ergänzt haben und ich glaube, Jens macht jetzt auch einen sehr, sehr guten Weg bei uns derzeit in der U17 als Trainer, ist da von der Art her jetzt auch ein bisschen anders geworden, also ist deutlich positiver so in der Art geworden. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass er echt schnell unzufrieden und schnell sauer wurde und ich dann ab und zu mal ein paar versöhnlichere Töne anschlagen musste bei den Jungs.
Was euch beide auch verbindet, ist, ihr konntet beide überhaupt nicht verlieren, ne?
Genau. Ja, ich hatte ja eben vom Paddeltennis ein bisschen erzählt und Jens spielt auch Tennis und ich habe ihn dann irgendwann auch mal dazu eingeladen zu einer Runde und habe ihn dann natürlich auch abgezogen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich nach dem Spiel gesagt habe, es gibt einfach nichts Schöneres, als Spiele gegen Jens Langenecke zu gewinnen. Egal was es ist, ob es Tennis, ob es Paddeltennis, Fußballtennis, egal was es ist, er ist einer meiner schönsten Gegner, der auf der anderen Seite steht. Es ist einfach wieder, weil er sehr, sehr, ja, er kann einfach nicht verlieren, ich kann nicht verlieren. Und es macht mir einfach mehr Spaß, gegen Leute zu gewinnen, die auch extrem ehrgeizig und ambitioniert sind.
Wo man weiß, er hat alles gegeben, um dass
Genau,
man eben
genau,
selber verliert, aber es
genau.
nicht geschafft hat. Ne?
Ganz genau, ganz genau. Dann ist der Triumph noch ein bisschen schöner und größer.
Also sprich, das zieht sich auch in den privaten Rahmen durchaus rein, ja, dieses Nicht-Verlieren-Gefühl.
Definitiv, definitiv. Ist bei mir extrem so. Ja, geht so weit, dass ich meine Kinder selbst bei Uno, Kniffel oder Mensch ärgere dich nicht auch nicht gewinnen lasse, Oder wenn, dann wirklich nur ganz, ganz selten, wenn die Stimmung dann schon richtig schlecht ist. Aber bewusst lasse ich meine Kinder auch nicht gewinnen, sondern muss denen das beibringen. Meine Kleine ist genau wie ich. Die fängt sofort an zu heulen und schlägt die Spielsteine weg, wenn sie verliert. Hat sie wahrscheinlich tatsächlich von mir. Aber das, also ich finde, das ist was Schönes. Also ich finde, ja, ambitioniert sein, ehrgeizig sein und den Willen zu gewinnen oder generell was zu erreichen, ist, glaube ich, ja, einfach ein Wert auch, den ich gerne mitgeben möchte.
Ist auch mit Sicherheit etwas, was einem fürs Leben durchaus gut tun kann.
Definitiv.
Kommen wir zurück zu der Zeit bei der Fortuna. Die Mannschaft ist dann aufgestiegen, aber du bist den Weg nicht mitgegangen. Also du wärst es gerne.
Ich wollte gerade sagen, ich wäre sehr gerne den Weg mitgegangen.
Du wärst es gerne, aber der Verein wollte dann nicht mehr. Das war eine große Enttäuschung für dich damals, ne?
Ja, war fast die größte Enttäuschung in meiner Fußballerlaufbahn, weil es tatsächlich so war, ja, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Ich habe nochmal auf dem Balkon gestanden, habe runtergeguckt, ne? Ich glaube, an die Szenen nach dem Spiel gegen Hertha kann sich jeder erinnern, die brauche ich nicht nochmal zu beschreiben, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich habe jetzt nochmal die Möglichkeit, das Bild vom Fußballer Christian Weber in der ersten Bundesliga nochmal gerade zu rücken, mich nochmal unter Beweis stellen zu dürfen und einfach diesen Traum erste Bundesliga, was für mich nochmal was ganz, ganz anderes ist als zweite Bundesliga, das Bild nochmal gerade zu rücken. Und dem konnte ich leider wieder nicht gerecht werden, weil damals Norbert Meyer zur Saisonvorbereitung dann irgendwann auf mich zukam und mir mitteilte, dass der Verein nicht mehr mit mir plant, dass er mich nicht sieht in einem Kader und dass es sinnvoller wäre, halt eine neue Herausforderung zu suchen. Und das war für mich ja emotional echt ein schwerer Rückschlag, weil, wie gesagt, ich hatte mir extrem viel vorgenommen, war top vorbereitet auf die Saison, habe extrem an mir körperlich nochmal gearbeitet und war mir eigentlich sicher, dass ich mich jetzt nochmal unter Beweis stellen konnte oder könnte. Und als die Nachricht dann kam, muss ich sagen, ja, ist es mir schon extrem schwer gefallen, das zu akzeptieren. Hab dann auch nochmal das Gespräch gesucht, hab nochmal versucht, mich sportlich in den Vordergrund zu spielen über Trainingseinheiten, aber hab dann eigentlich relativ schnell gemerkt, dass der Verein wirklich anders plant, dass der Trainer anders plant. Wir hatten zum damaligen Zeitpunkt nach dem Aufstieg extrem viele neue Spieler dann unter Vertrag genommen. Er konnte nicht mehr jedem so gerecht werden. Und dann war es teilweise so, dass ich auch beim 11 gegen 11 noch nicht mal mehr mitspielen durfte, sondern meine Runden drehen musste um den Platz. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was jedem Fußballer irgendwie so widerfahren kann, dass man halt merkt, man erfährt gar keine Wertschätzung mehr oder es wird gar kein Wert auf deine Leistung mehr gelegt, sondern du bist quasi nur noch da, weil du unter Vertrag stehst. Und das war mir zuwider. Also das war für mich nie eine Option zu sagen, ich sitze jetzt hier meinen Vertrag aus, sondern ich wollte immer auf dem Platz stehen, ne? Und dementsprechend kam dann wieder der Zeitpunkt, dass ich mir einen neuen Verein suchen musste. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es auch nicht so viele Alternativen, die für mich wirklich sportlich interessant waren. Und dann sind wir irgendwann bei Alemannia Aachen gelandet.
Genau. Und da sagst du im Nachhinein, das war sportlich nicht die richtige Entscheidung, ne?
Das war definitiv. Das war ein Last-Minute-Transfer, den man dann gemacht hat. Einfach, ja, Aachen war schon als Verein interessant, das Projekt klang interessant, die Umsetzung war desaströs, kann man nicht anders sagen. Also war ganz klar meine schlimmste Zeit, war der einzige Fehler, sage ich mal, den ich in meiner Karriere auch mit meiner Vereinswahl getroffen habe. Nicht, weil der Verein schlecht ist grundsätzlich, also Alemannia Aachen ist ein sehr, sehr interessanter Verein, ein Traditionsverein, super Fans, ein tolles Stadion, aber der Verein wurde zum damaligen Zeitpunkt einfach schlecht gemanagt. Und ich bin am letzten Transfertag, glaube ich, dann dahin gewechselt. War eine Nacht-und-Nebel-Aktion, so mehr oder weniger. Hatte gehofft, dass ich da wieder Fuß fassen konnte. Und stand 2 Monate später mehr oder weniger vor den Trümmern meiner Karriere. Weil, wie gesagt, ich stand auf dem Balkon und dachte, ich könnte noch mal erste Liga spielen. Und knappes halbes Jahr später war ich bei einem Drittligisten unter Vertrag, der insolvent war. Und das war so der Knackpunkt in meinem Leben, sage ich jetzt einfach mal. Das war das erste Mal, dass mir bewusst wurde, okay, jetzt langsam solltest du dir mal Gedanken machen, was willst du eigentlich machen nach dem Fußball, in welche Richtung soll es gehen? Und das hat mir halt nochmal aufgezeigt, wie schnell es halt auch im Fußball gehen konnte, ne? Und war auf jeden Fall auch für mich nochmal eine Lehre. Nichtsdestotrotz war es so, dass auch da wieder eine Wendung in meinem Leben dann kam, irgendwann ein bisschen später, und es mir auch dann wieder aufgezeigt wurde, dass es aber auch ruckzuck wieder in die andere Richtung gehen konnte. Und ich am Ende des Tages dann in der gleichen Saison, in der ich aussortiert wurde, dann doch nochmal ein Bundesligaspiel machen durfte bei dem Trainer sogar, der mich damals ja aussortiert hatte. Ja,
völliger Wahnsinn eigentlich, ne? Also Aachen, 4 Monate, glaube ich, war das Intermezzo insgesamt.
Genau.
Dann gehst du zurück zur Fortuna, aber eigentlich ja zur zweiten Mannschaft, also noch eine Liga tiefer in die Regionalliga. Einfach nur, ich denke mal, hat ein paar Faktoren reingespielt. Ne? Du wolltest wahrscheinlich wieder ein ruhigeres Umfeld haben. Ich glaube, du hattest auch gar nicht so viele Möglichkeiten, weil man durfte ja auch nur...
Genau, das war eigentlich der Hauptaspekt. Also Alemannia Aachen war insolvent. Dementsprechend ja, konnte man seinen Vertrag auflösen. Ich hatte aber die Problematik, dass ich schon für Fortuna Düsseldorf 2 dann gespielt hatte in der Saison und für Alemannia Aachen dann ein Zweitspielrecht hatte quasi. Ist laut Regularien aber nur erlaubt, es quasi für 2 Vereine pro Saison zu spielen. Und ich damit die Problematik hätte, dass ich nicht zu einem dritten Verein hätte wechseln können. Und hatte mir damals anwaltliche Hilfe geholt. Da war aber auch die Aussage, könnte kompliziert werden, nochmal ein Spielrecht für einen dritten Verein zu bekommen. Und zum damaligen Zeitpunkt kam dann Markus Hirte auf mich zu, mit der Idee, mich dann nochmal in der zweiten Mannschaft quasi als älterer Führungsspieler einzugliedern, die ich dann natürlich dankend angenommen habe, weil das halt die Problematik mit dem Spielrecht gelöst hatte. Und ich hatte Lust auf die Aufgabe, Fortuna war mein Verein. Ich habe relativ schnell gemerkt, wie es oft ist im Leben, dass wenn man woanders hingeht, dass es nicht immer besser wird, sondern oft auch schlechter. Und habe die Option dankend angenommen.
Musstest du da ein bisschen über deinen Schatten springen? Aufgrund dessen, was da vorher vorgefallen war?
Nee, das überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen das, was ich auch vielen Leuten immer wieder sage. Ich glaube, im Fußball geht es nicht immer um gerecht und ungerecht. Und man muss manchmal auch sein Ego ein bisschen hinten anstellen. Also hätte ich ein großes Ego gehabt, hätte ich gesagt, ganz ehrlich, ich bin letztes Jahr oder ja vor 6 Monaten mit euch in die Bundesliga aufgestiegen. Ich gehe doch nicht zu der zweiten Mannschaft, ne? Mache ich nicht. Aber so war ich nicht gepolt, sondern bei mir war es eigentlich tatsächlich so, dass ich gesagt habe, mir ist es, also ich möchte wieder wichtig sein. Den einen Eindruck hatte ich, dass ich da eine wichtige Rolle als Führungsspieler in der U23 übernehmen konnte. Ich kannte den Verein. Zum damaligen Zeitpunkt hatte ich ja eben schon kurz angerissen, war mir dann auch klar, ich möchte in Zukunft auch schauen, was ich außerhalb des Fußballs machen konnte.
Hast du die Zeit dann schon genutzt, um genau, in die Richtung so ein bisschen zu gehen?
Genau, dann, ja? Genau. Ich hatte dann parallel zu der Option, dass ich zur zweiten zurückwechseln konnte, dann das Gespräch mit einigen Sponsoren hier bei Fortuna Düsseldorf gesucht, um ja so ein bisschen hier reinschnuppern zu dürfen und habe dann ja nebenher auch so eine Praktikumsstelle dann bei der Zecco Sportvermarktung irgendwann angefangen. Und für mich war das so tatsächlich der Zeitpunkt, wo ich dann so gesagt habe, okay, jetzt bereite ich mich schon auf die Karriere nach der Karriere vor, obwohl ich halt zu dem Zeitpunkt erst 8 oder 29, glaube ich, war und ich ja gefühlt auch noch einige gute Jahre im Tank gehabt hätte. Aber das war schon so der Zeitpunkt, wo so der Wendepunkt in meiner Karriere war und der Fokus dann mehr und mehr verschoben wurde auf das Außerfußballerische. Obwohl es dann natürlich die Wendung wieder gab, dass ich dann nochmal lange Jahre dann im Endeffekt auch zweite und sogar nochmal ein Spiel in der ersten Liga machen durfte.
Genau, du sagst es. Also du hattest ja nicht nur das Gefühl, dass du noch gute Jahre im Tank hast, sondern du hast ja auch nochmal gezeigt, dass du diese guten Jahre noch drin hast. Denn du bist dann Ende 2013 wieder in den Kader aufgerückt und hast am letzten Spieltag, wo die Fortuna, also tragisches Spiel für die Fortuna, weil sie abgestiegen ist, in Hannover das Spiel, für dich trotzdem irgendwie eine sportliche Genugtuung?
Definitiv, muss ich ohne Umschweife so sagen, war eine Genugtuung, war wirklich so dieses eine Spiel, wo ich gesagt habe, jetzt will ich einmal zeigen, was Christian Weber in der ersten Bundesliga auch imstande ist zu leisten, ne? Und habe das natürlich extrem bewusst damals genossen, habe jeden Moment aufgesaugt, war für mich auch ein Stück weit eine Genugtuung oder ja eine Bestätigung für mich als Typ oder als Mensch, dass da Norbert Meyer damals nochmal auf mich zugekommen ist und mir das Vertrauen geschenkt hat, obwohl er mich ein halbes, dreiviertel Jahr vorher aussortiert hat und für nicht gut genug befunden hat. Und er musste, glaube ich, damals auch über seinen Schatten springen, um zu sagen, hey, kannst du mir aushelfen? Leon Balogun und Tobias Levels waren damals die etatmäßigen Rechtsverteidiger, sind beide ausgefallen. Er ist über seinen Schatten gesprungen und hat mich zurückgeholt. Und das war für mich zum damaligen Zeitpunkt dann, ja, hat mich auch so ein bisschen an meiner Ehre gepackt, sage ich mal, um zum einen ihm unter Beweis zu stellen, pass auf, hier hast du was verkehrt gemacht. Und zum anderen aber auch unter Beweis zu stellen, hey, du kannst Bundesliga noch spielen. Ich habe Zweitvertretung, Regionalliga gespielt und hatte nochmal die Gelegenheit, nochmal Bundesliga zu spielen. Ne? Habe das, wie gesagt, extrem ja, bewusst wahrgenommen, habe alle Momente aufgesaugt. Und hat, so sagt man es mir zumindest, habe ich sogar ein ganz gutes Spiel absolviert damals. Hat mir im Nachhinein dann auch echt wehgetan, weil ich glaube, wir hätten in dem Spiel, in diesem einen Spiel, in dem der Strudel ja uns schon erfasst hatte und mit der sehr, sehr schlechten Rückrunde, ich glaube, wir hätten die Chance gehabt, in diesem einen Spiel das Spiel zu gewinnen und in der Liga zu
Es hört sich
bleiben.
im Nachhinein so 3-0, habt ihr ja verloren im
Genau,
Endeffekt. Hört sich
genau.
so hoch an, aber das hat das Spiel eigentlich gar nicht unbedingt
Nee,
hergegeben, ne?
wir waren auf Augenhöhe, wir hatten die besseren Chancen. Ich erinnere mich sogar tatsächlich noch an eine Flanke von mir, ich glaube auf Lumpi, die er knapp daneben gesetzt hat. Auf die werde ich zumindest immer wieder angesprochen im Fortuna-Umfeld. Also wir waren eigentlich nah dran und es hat mir extrem wehgetan damals, dass wir es nicht geschafft haben. Und das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Geschichte gewesen, ne? Das wäre ja wie Phönix aus der Asche Fortuna zum Klassenerhalt geführt, sage ich jetzt einfach mal. Es wäre eine schöne Story gewesen auf jeden Fall.
Aber auch so ist es eine schöne Story, weil du noch eine gute Zeit hattest, dann mit der Fortuna in der zweiten Liga und sozusagen dann doch ein friedliches Ende hier im Verein sportlicherweise gefunden hast, wie man ja sagen kann. Klar, mit dem Ende dieser Verletzung, die du dann zugezogen hast, die dann dein Karriereende ja bedeutet hat, im Endeffekt, du hast eben schon mal angedeutet, das Knie ist es gewesen. Aber trotz alledem, auf die Zeit dann kann man, glaube ich, durchaus gut zurückschauen, oder?
Definitiv, definitiv. Es war ja dann so nach dem Abstieg in die zweite Liga, dass nach einem gewissen Zeitraum dann Mike Büskens auch nochmal auf mich zukam und mich wieder fest hoch auch in den Zweitligakader aufgenommen hat. Ich noch einige Jahre da auch meine Knochen hinhalten durfte, dann zum Ende hin in der Zweitvertretung meine Knochen hinhalten durfte. Also alles in allem muss man schon sagen, ist Fortuna mein Verein. Ich habe dem Verein extrem viel zu verdanken und bin natürlich froh, dass es ja die Gelegenheit gab, auch nach meiner fußballerischen Karriere hier meine ersten Schritte zu gehen. Und ich jetzt auch heute hier sein darf, dann in der Funktion, in der ich heute hier bin. Deswegen Fortuna ist mein Verein. Ich habe dem Verein viel zu verdanken und möchte Fortuna natürlich auch jetzt ein Stück weit in meiner neuen Funktion was zurückgeben.